Herzlich willkommen und Frage 1 an meinen heutigen Gast. Könnten Sie eigentlich über mich drüber springen, Frau Henkel?
Ich konnte das mal, aber jetzt mittlerweile nicht mehr.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Heike Henkel, olympisches Gold im Hochsprung.
Und zwar 1992. Hallo Heike Henkel, freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ja, hallo aus Köln. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
Zugeschaltet aus Köln. Ja, woran merken Sie denn heute noch, dass Sie Hochspringerin und Spitzensportlerin waren?
Woran merke ich das? Also wenn ich tatsächlich auf so eine Tartanbahn komme, dann kribbelt sie irgendwie in den Füßen, aber ich weiß natürlich im selben Moment, dass es nicht mehr geht. Und ich schaue mir natürlich immer Hochsprung der Damen, aber auch der Männer an. Das ist so einer meiner Lieblingsdisziplinen sozusagen.
Hat es auch mit Schmerzen zu tun? Gibt es da welche?
Nein, zum Glück nicht. Also ich würde mal sagen, das Übliche, was so im höheren Alter beginnt, so ein bisschen Rücken, aber äußerst selten. Also ich kann mich noch sehr gut bewegen und bin sehr dankbar dafür.
Ihre Hochsprungkarriere haben Sie schon lange beendet. Was ist denn jetzt Ihre Berufsbezeichnung?
Keynote-Speakerin, Autorin und Mentaltrainerin.
Und ja, Leichtathletik-Fans kennen Sie. Für alle Leichtathletik-Verweigerer oder alle jungen Hörerinnen und Hörer, was waren Ihre wichtigsten Erfolge?
Ja, die wichtigsten Erfolge gleich 3 Jahre hintereinander. Europameisterin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin. Und natürlich der damalige Hallenweltrekord mit 2,07 Meter. Also ist immer noch deutscher Rekord.
Eine absolut spektakuläre Leistung. Wir werden gleich drüber reden, hat ja annähernd schon fast Bestand noch. Wir haben jetzt gerade einen unglaublichen Weltrekord erlebt, gerade eben. 2,10 Meter sind da gesprungen worden von einer Ukrainerin. Und Sie sind ja schon vor 33 Jahren über 2,05 Meter gesprungen. Also ordnen Sie uns das mal ein, was da passiert ist.
Also was ist da passiert? Es hat lange gedauert, bis noch 1 Zentimeter hinzukam.
37 Jahre.
Das macht aber so ein bisschen deutlich, wie schwierig das Hochspringen auch ist. Also da liegt nicht nur eine Latte, die man überqueren muss oder man hat mit Konkurrenz zu tun, die man schlagen möchte, sondern es gibt immer noch diese Höhe, die auch im Kopf ist. Da machen 1 Zentimeter unwahrscheinlich viel aus. Also es sind Welten im Kopf, weil wir neigen ja dazu als Menschen, schwierige Situationen immer größer zu machen im Kopf. Und so ist das auch mit so einer Höhe. Also selbst wenn man schon 1 Zentimeter drunter, also ich bin 2,07 Meter gesprungen, das ist meine höchste Höhe. Das sind eigentlich nur 3 Zentimeter bis zu 2,10 Meter. Aber es ist einfach unwahrscheinlich viel, weil das Zutrauen muss erstmal da sein, dass man sich das zutraut, darüber zu springen.
Sagen Sie uns an der Stelle mal, wie groß Sie sind.
Ich bin 1,82 Meter.
Das heißt, man kann sich vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man diese Latte da oben liegen sieht. Also fast unglaublich, dass man denkt, wie sollen wir denn darüber nur drüber springen, fliegen?
Ja, tatsächlich geht mir das jetzt auch so, weil man natürlich so den Bezug verloren hat. Aber ich weiß es ja, dass ich es geschafft habe und kenne auch das Gefühl, wie das war, also wie es gelingen kann und wie man sich fühlt, in welchem Zustand dann man ist. Also man ist unheimlich motiviert, unheimlich selbstsicher, überzeugt und selbstbewusst in dem Moment. Dann klappt das einfach.
Also wenn Sie das jetzt so sehen, diesen neuen Weltrekord im Hochsprung und auch diese Stimmung gerade im Moment vielleicht in sich tragen, Paris steht kurz bevor. Was kommen Ihnen für Bilder in den Kopf, wenn es jetzt um Olympische Spiele geht?
Bei mir war es damals so, ich bin auch in der Halle die 2,07 Meter gesprungen im Jahr der Olympischen Spiele und ich weiß genau, was in Jaroslava jetzt vorgeht. Sie hat natürlich eine unwahrscheinliche Marke gesetzt, also jeder wünscht sich und glaubt natürlich, dass sie Olympiasiegerin wird, aber am stärksten natürlich sie und ich glaube, sie wird davon überzeugt sein und ich denke, sie wird das auch gewinnen.
Die Kraft der Psychologie?
Genau. Weil einfach das so ein Fund vorgelegt zu haben, das gibt einem so viel Vorsprung und Sicherheit. Und deshalb, also eigentlich darf nichts schief gehen. Wobei, es kann immer passieren. Mir ist es ja auch fast so gegangen in Barcelona. Aber sie ist so mental stark. Ich glaube, sie wird das durchziehen.
Ja, wie blicken Sie auf Paris 2024? Werden Sie hinfahren?
Nein, werde ich nicht. Ist alles viel zu teuer. Ich habe schon gedacht, es ist ja jetzt in der Nähe. Also bisher ist es nicht geplant. Ich glaube, wenn man sich etwas anschauen möchte, bekommt man am Fernseher mehr mit, mehr Disziplin. Es ist natürlich ein bisschen schade. Live ist noch mal ein bisschen was anderes, aber die Preise waren so hoch. Also ich habe mich da tatsächlich auch nicht wirklich drum bemüht. Eine Unterkunft braucht man. Also ich gucke mir das bequem vom Sofa aus an.
Inwieweit sind Sie denn jetzt aktuell noch mit dem Sport verbunden? Kennen Sie noch aktive Athletinnen und Athleten Ihre Tochter.
Ja, genau. Genau, also durch unsere Tochter sind wir wieder näher an die Leichtathletik gekommen und sind natürlich auch auf wichtigen Wettkämpfen dabei.
Ihre Tochter ist deutsche Meisterin geworden im Hürdenlauf vor 2 Jahren.
Genau, und ist jetzt auch bei der U23 deutsche Meisterin geworden. 2. bei den Deutschen dieses Jahr bei den Erwachsenen. Sie läuft Hürden, genau, eine andere Disziplin zum Glück. Und dadurch sind wir wieder näher dran. Und man kennt natürlich so Gesa Krause und ein paar Werfer und natürlich die ganzen Bayer-Athleten. Da ist man wieder ein bisschen näher dran und drückt natürlich allen dann auch umso mehr die Daumen.
Denn Sie haben damals für Bayer Leverkusen angetreten. Auch was Besonderes, Bayer Leverkusen erstmals deutscher Meister im Fußball. Hat Sie das auch irgendwie berührt?
Ja, absolut, weil ja die Nähe ist natürlich da. In erster Linie bin ich natürlich Holstein-Kiel-Fan.
Ihre Heimatstadt,
genau,
Ihre Geburtsstadt.
Die haben es in die Liga geschafft, in die erste. Und dann kommt natürlich Leverkusen. Das waren einfach toll. Die waren so überzeugend und so toll gespielt und so viele neue, gute Spieler dabei. Das macht dann Spaß.
Bayern 2. Die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.
So, und frage ich mich jetzt gerade, wo ist denn Ihre Goldmedaille, Frau Henkel?
Die liegt irgendwo im Regal. Ich verrate aber nicht, in welchem Regal.
Damit sie bleibt. Ja, was macht denn den Mythos Olympia aus, der ja ganz offensichtlich ist für die Menschen, aber vor allem für eine Sportlerin? Erzählen Sie uns das mal aus Ihrer Sicht.
Naja, man reiht sich in einer Runde ein, die alle Sportarten betrifft, die an Olympischen Spielen teilnehmen dürfen. Das ist schon mal das Besondere. Und die finden halt nur alle 4 Jahre statt. Also das ist nicht so, ja, das ist immer wiederkehrt, immer wieder neue und man ist Ex-Weltmeister, sondern deshalb sage ich auch mal, Olympiasieger ist man ein Leben lang. Also man ist nicht ehemaliger Olympiasieger oder Siegerin, sondern man bleibt, es ist so eine Art Auszeichnung auch, weil man dabei war und dann eben ganz oben auf dem Treppchen gestanden hat.
Und man hat, Sie sagen es ja gerade selber, nur alle 4 Jahre die Chance. Das heißt, wenn man genau an dem Tag plötzlich eine Erkältung bekommt, oder sich schwach fühlt oder irgendwas schief läuft, dann gibt es erst 4 Jahre später wieder die Chance, wenn überhaupt.
Genau, wenn überhaupt. Je nachdem, in welchem Alter man sich gerade befindet, hat man die Chance, vielleicht mehrere mitzumachen. Also ich habe das Glück und bin froh darüber, dass ich an 3 teilnehmen durfte. Aber wenn man dann vielleicht sich erst in einem höheren Alter, also ich sage mal Mitte 20 qualifiziert, dann mit Anfang 30 sich dann nochmal zu qualifizieren, wird dann einfach schwerer, ne? Weil man einfach älter wird und nicht mehr so flexibel und so beweglich ist wie ja, Mitte 20 oder Ende 20.
Sie haben gerade ein Buch herausgebracht, zusammen mit einer Journalistin, Absprung im richtigen Leben heißt es. Also auf dem Titelbild sind Sie zu sehen als Kind, ganz offensichtlich, wie Sie auf einer Schaukel durch die Luft fliegen. Das heißt, dieses Fliegen ist schon angelegt gewesen bei Ihnen?
Absolut. Ich habe diese Schaukel geliebt. Deshalb habe ich dieses Bild, hatte ich sofort im Kopf, als ich an die Biografie dachte. Da habe ich sehr viel Zeit verbracht und das war einfach so ein schöner Moment, dieses Kribbeln im Bauch. Und das war eine sehr hohe Schaukel. Mein Vater hatte diese selber gebaut. Also man konnte so richtig Schwung nehmen. Und wenn ich dann halt so richtig mutig war und den richtigen Moment erwischt hatte, dann bin ich noch abgesprungen. Und das war irgendwie so, deshalb auch Absprung im richtigen Moment. Das passte einfach. Es passt dann auch später zum Hochsprung. Aber es hat mir einfach immer Spaß gemacht. So dieses Gefühl vom Fliegen ist jetzt beim Hochsprung vielleicht nicht so ausgeprägt. Aber es war schon. Also wenn man über diese Latte sich biegt und im Kopf sind das einfach Sekunden, die dann ganz langsam voranschreiten. Das ist schon so ein kleines Gefühl vom Fliegen.
Jetzt war ja dieses Buch auch die Möglichkeit, mal tatsächlich intensiv zurückzublicken auf Ihr Leben, auf 60 Jahre, Heike Henkel.
Ja, eigentlich wollte ich Turnerin werden. Ich fand das toll, ja, wie die sich verbogen haben und war auch neugierig, ob ich das alles schaffe. Und so Flickflacks, Überschläge, Saltos, habe ich alles gemacht und war auch in der Kinderleistungsgruppe und habe so gedacht, ja, ich werde mal eine Turnerin. Aber irgendwann hat sich gezeigt, ich bin viel zu groß, viel zu ungelenk. Und dann kam aber der Lehrer auf die Idee, weil ich bei den Bundesjugendspielen aufgefallen war, ob ich nicht für die Jugendmannschaft, für die Schule starte. Und just an dem Tag lag eine Hochsprunganlage da. Also ich habe das bis dahin noch nie gemacht, aber es hat mir irgendwie direkt gefallen. Es ist ja so ein bisschen akrobatisch gewesen. Man muss sich da rückwärts irgendwie drüber winden. Und dann wollte ich natürlich auch wissen, wie hoch geht es überhaupt hinaus mit mir.
Ja, und das ist was, was man mit dem Hochsprung natürlich tagtäglich an sich selber messen kann. Man kann ja irgendwann ständig merken, ob man vielleicht diesen einen Zentimeter mehr oder weniger packt. Was würden Sie denn sagen, was kann der Hochsprung, was beispielsweise jetzt Kugelstoßen oder 10.000 Meter Hindernislauf nicht kann? Was macht genau diese Sportart so interessant für Sie?
Also man hat 3 Versuche, das macht es ja schon mal spannend. Man hat immer noch eine 3. Möglichkeit, wenn man 2-mal gerissen hat, über diese Höhe zu kommen. Und das ist auch fürs Publikum total spannend, weil es dauert einerseits lange, aber es macht es ja auch spannend, bis der Sieger oder die Siegerin entschieden ist. Und ja, einfach zu wissen, wie hoch geht es heute hinaus? Kann jemand die 2 Meter packen oder noch mehr? Ja, es ist natürlich auch ein Bereich, der in Anspruch genommen wird, relativ groß, der Hochsprungsektor. Also die ganze Kurve ist meistens dabei von den Zuschauern her. Und wir haben ja oft diese Meetings gehabt, reine Hochsprung-Meetings, und da ist einfach die Stimmung toll. Also man kann auch mit Musik springen und das kann ein richtiges Fest werden. Und ja, das begeistert die Menschen schon.
Erklären Sie uns mal, wie es funktioniert, worauf es letztendlich ankommt. Also nach all dem Training und so weiter, der Technik. Aber das heißt, man muss ja sich irgendwo eine Kurve ausdenken. Kommt man von links, kommt man von rechts? Wie viele Schritte braucht man? Welche Höhe legt man auf? Erklären Sie uns mal so einen Hochsprung, so die Basics.
Dass man nur mit einem Bein abspringen darf. Und das weiß man relativ schnell, was der Lieblingsfuß ist, mit dem man am besten springt, und auf natürliche Weise, wenn man einfach losläuft und abspringt, hat man eigentlich direkt den Fuß, den man bevorzugt. Ich bin von rechts angelaufen, aber mit links abgesprungen, das war mein Sprungfuß. Das andere Bein ist das Schwungbein, das hilft einem dann nochmal so ein bisschen in die Höhe. Und wichtig ist, dass man Sprungkraft hat, schnelle Füße, aber natürlich auch in den Beinen Kraft hat. Also zum Beispiel die neue Weltrekordlerin, die läuft sehr kraftvoll an. Also das sieht jetzt nicht, muss ich jetzt einfach sagen, nicht so elegant aus, aber das ist egal. Mit dieser Technik, also es gibt viele Springerinnen, die auch so springen oder anlaufen, bekommt man halt sehr viel Kraft in den Beinen und in den Füßen. Und da muss man, also ich war ein Schnellspringer, der relativ schnell die letzten Füße gesetzt hat und dann abgesprungen ist. Da muss die Hüfte gebracht werden. Also es sind schon viele Dinge, auf die man achten muss. Und die Länge des Anlaufs, die entwickelt sich auch im Laufe der Zeit. Also ich hatte 7 Schritte mit Auftakt. Das heißt, ich bin noch so 2-3 Schritte angegangen und dann von meiner Marke losgelaufen, habe 7 Schritte gemacht und bin abgesprungen. Viele machen 9 Schritte aus dem Stand. Also das sind dann so die Unterschiede. Aber alle springen mittlerweile Fosbury-Flop. Früher gab es ja noch den Straddle, wo man so seitlich drüber gegangen ist, auch ein bisschen anders angelaufen ist, also nicht keine unbedingt nicht Kurve, sondern mehr so von der Seite. Also der Fosbury-Flop hat sich einfach als beste Technik herausgestellt und dann geht es nach oben ab.
Und dass man da drüber kommt, das ist genau das Entscheidende. Jetzt gab es kürzlich einen Wettkampf im Hochsprung, der sehr spektakulär war, bei den Männern, bei der Europameisterschaft. Ich weiß nicht, wie Sie das erlebt haben, diesen Italiener, dessen Vollbart asymmetrisch zur Hälfte im Gesicht abrasiert ist, sein Markenzeichen, der fast gescheitert wäre und dann abgeräumt hat und immer noch mal höher gegangen ist. Erzählen Sie uns mal von dem Wettbewerb, Sie haben bestimmt zugeschaut.
Ja, das ist ein Typ, der braucht Aufmerksamkeit, also mehr als andere, der pusht sich damit. Und das hat er gemacht, er hat eine Show gemacht und inszeniert sich auch so ein bisschen und hat das Publikum aufgesogen. Und ich glaube, das hat ihn am Ende auch noch mal so richtig hochgetragen. Also das fand ich auch unglaublich. Erst waren die Sprünge ja nicht so toll, aber die Aufmerksamkeit war in dem Moment natürlich auch nicht nur bei ihm. Aber als er dann alleine im Wettbewerb war, hat er das natürlich ja total genossen, dass er jetzt im Mittelpunkt steht, und das hat ihn einfach gepusht.
Am Schluss hat er seine Schuhe rausgezogen, seine Sprungschuhe, und dann waren lauter kleine Sprungfedern aus Metall drin, natürlich gefaked, aber das hat er dann gemacht, also ein Meister der Inszenierung.
Ja, absolut, das hat er vorbereitet, das waren seine Ersatzschuhe, aber ich habe auch erst gedacht, so kann man noch nicht springen, anscheinend steht er auf Schmerzen im Fuß, aber hat sich dann herausgestellt, dass es die Ersatzschuhe waren, und ja, wollte irgendwie noch eine lustige Szene mit einbringen.
1:1 Der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Heike Henkel. Absprung im richtigen Moment.
So ist der vielseitige Titel Ihres Buches, das gerade erschienen ist. Die Hochspringerin ist heute bei uns zu Gast. Und diese Lebensreise fängt an am 5. Mai 1964 in Kiel.
Genau.
Mit Heike noch nicht Henkel, sondern
Redetzky.
Mit welchem Spitznamen dann?
Da hatte ich noch gar keinen. Den habe ich erst in der Jugend bekommen.
Nämlich?
Heidu.
Haidu.
Ja, so ein bisschen von Haidu Dai, weil ich so ein bisschen schläfrig manchmal unterwegs war. Und später habe ich dann noch einen bekommen in Leverkusen, Schlaraffia-Tiger, weil ich einerseits Tiger war, andererseits Schlaraffia.
Und wann kommen denn bei Ihnen heimatliche Gefühle auf, wenn Sie sich Ihrer Geburtsstadt Kiel nähern?
Ja, wenn ich die Möwen höre, das Wasser rieche und einfach am Wasser bin. Also das ist schon toll. Und wenn ich dann Sachen aus Kiel sehe, ja, irgendwelche Berichte von da, dann fühle ich mich sofort nah.
Was haben denn Ihre Eltern beruflich in Kiel gemacht?
Mein Vater hat auf dem Marinearsenal gearbeitet, meine Mutter war zu Hause. Sie war nur Mutter, in Anführungsstrichen nur.
Ja, und erklären Sie uns ein bisschen mal, wie dieses Elternhaus so funktioniert hat. Ihr Vater heißt, so heißt es in Ihrem Buch, hat das Haus alleine gebaut, mehr oder weniger.
Genau, mit Verwandten, mit Freunden. Das war damals nach dem Krieg so. Wir haben viele ihre Häuser selber gebaut. Also war ein Haus mit Garten.
Der ja, Schaukel im Garten.
Platz, genau, Schaukel, das war das Wichtigste. Sandkasten und Schaukel war immer das Wichtigste. Ja, Gemüse angebaut. Nebenan wohnte direkt die Oma und ein Onkel. Und man hat auf den Straßen gespielt, damals noch. Kann man heute nicht mehr, weil da zu viele Autos stehen, beziehungsweise auch fahren. Und die Kinder leider auch viel vom Computer sitzen. Also wir hatten sehr viel Freiheiten. Wir hatten hinterm Garten so ein Wäldchen. Ist tatsächlich nur Wäldchen. Es war so ein Streifen mit Bäumchen, aber aus Kindersicht war das für uns der Wald und der Park und da haben wir auch viel Zeit verbracht. Tatsächlich auch Fußball gespielt.
Also mit der Hintertür raus, klingt ja ein bisschen wie bei Peter und der Wolf. Da ist auch irgendwie so, Tür auf, draußen steht der Wolf im Wald. Also so eine Stimmung, aber es klingt jedenfalls sehr idyllisch, was Sie da schildern.
War es auch absolut. Und da hatten wir ja auch die Strände vor der Haustür. Also wir mussten nicht ins Ausland fahren, um Sommerferien zu verbringen am Strand und am Wasser. Das war immer toll.
Was war denn Ihr Traumberuf als Kind?
Mein Traumberuf, also ich glaube, eine Zeit lang in der Grundschule wollte ich mal Lehrerin werden, weil ich meine Lehrerin so toll fand. Ja, ich wollte immer ein Buch schreiben. Ich habe auch schon gerne als Kind Geschichten geschrieben. Das ließ dann mit der Schule nach, mit dem Deutschunterricht. Dann kam die Zeit, musste ein Praktikum machen und dann habe ich mich mit meiner Mutter ausgetauscht. Die sagt, ja, du malst doch gerne und ja, habe ich mich für Grafikdesign interessiert und habe dann in der Werbeagentur ein Praktikum gemacht und da war für mich die Sache geritzt, das mache ich.
Wie haben Sie denn mit 8 Jahren als Kind die Olympischen Sommerspiele 1972 von München erlebt, die ja zum Teil sogar in Kiel stattfanden?
Ja, ich
glaube, die Segelwettbewerbe.
So gar nicht. Also vom Strand aus, aber eigentlich nur das Ende der Spiele, da war dann noch so eine Windjammerparade. Ja, meine Eltern waren nicht so die Sportgucker, aber irgendwie habe ich schon Olympia mitbekommen. München selber habe ich nur durch die Anschläge mitbekommen. Also da war Sport bei uns überhaupt noch kein Thema.
Denn es gab dieses Hochsprunggold von Ulrike Meifert 1972. Also die älteren Leute erinnern sich alle daran. Das war eine große Überraschung, eine sehr junge Frau, die dann später tatsächlich nochmal Gold geholt hat, viele Jahre später.
Richtig, 1984 in Los Angeles und ich war live dabei und das war beeindruckend und hat mich natürlich auch geprägt und hat mir die Entscheidung also leicht gemacht oder ich habe mich eigentlich erst da entschieden, wirklich einen Hochleistungssport zu betreiben.
Also als Sie 8 Jahre alt waren, nur zur Erinnerung, da hat Ulrike Meifert dieses erste Gold gewonnen in München und 12 Jahre später haben Sie Ulrike Meifert bei den deutschen Meisterschaften bezwungen. Also auch irgendwie ein bisschen eine verrückte Geschichte.
Total verrückt. Also ich hatte auch bei den deutschen Meisterschaften überhaupt nicht das Ziel, sie zu schlagen. Ich wollte so hoch springen, wie es ging, bin dann auch Bestleistung gesprungen und hatte erst im Nachhinein mitgekriegt, dass ich sie geschlagen hatte, aber nicht wegen der Höhe, sondern weil sie mehr Versuche gebraucht hat über diese Höhe.
Jetzt haben Sie vorher schon erzählt, es ging ja bei Ihnen so ein bisschen über Umwege zum Hochsprung hin. Mit Turnen haben Sie angefangen und dann haben Sie noch verschiedene andere Sportarten ausprobiert. Was denn?
Ja, ich war in einer Schule, wo es viele AGs gab. Basketball ausprobiert, Volleyball, aber mit Bällen konnte ich nicht so. Dann habe ich mal das Fechten ausprobiert. Ja, und dann gab es in den Sommerferien Angebot zu segeln. Das habe ich reichlich wahrgenommen. Also wenn, dann hätte ich, glaube ich, noch segeln gemacht, wenn ich nicht zur Leichtathletik gekommen wäre. Es hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Also ich habe immer sehr viel ausprobiert, was irgendwie möglich ist. Geturnt habe ich zu der Zeit noch, Trampolin gesprungen. Ja, und schwimmen war ich jetzt auch nicht so schlecht, aber ich habe zu viel Wasser geschluckt.
Also Sie sind jedenfalls ein Bewegungsmensch, das hören wir schon.
Absolut, ja.
Wie ging es Ihnen in der Schule? Es gibt ja nicht nur Sportunterricht.
Ja, mein Gehirn war nicht so beweglich. Da ging nicht so viel rein. Und ich habe oft, ich glaube, ich konnte mich nie lange konzentrieren oder zuhören den Lehrern, habe dann oft irgendwie weggeträumt, an andere Dinge gedacht, zwischendurch wahrscheinlich auch mal gemalt. Und es hat mich halt alles nicht so wahnsinnig interessiert. Ich habe mich auch ein bisschen schwer getan, also Dinge zu lernen. Also in Englisch weiß ich, Mathematik. Ich will es nicht immer auf die Lehrer schieben, aber sympathisch waren wir uns nicht. Und da hat Deutsch und Geschichte, und daran bin ich dann auch gescheitert und musste dann die Schule verlassen.
Sie mussten die Schule verlassen?
Ja, ich musste dann auf die Realschule. Also ich war erst auch im Gymnasium, bin dann auf die Realschule, habe meinen Realschulabschluss gemacht und bin dann wieder aufs Wirtschaftsgymnasium, mein Abitur nachzuholen.
Also auf Umwegen. Sie haben auch in Ihrem Buch geschrieben, Deutsch mochten Sie eigentlich gar nicht eben an der Schule, so wie Sie es da erlebt haben. Jetzt haben Sie inzwischen, wenn man so will, schon Ihr drittes Buch geschrieben.
Ja,
ein
genau.
Motivationsbuch, eins über das, glaube ich, Spazierengehen mit Hunden und fit bleiben.
Genau.
Und jetzt eben Ihre Biografie. Weiß Ihr Ex-Deutschlehrer davon?
Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Kann ich leider nicht sagen.
So, und dann kam also dieser Hochsprung. Und an welcher Stelle haben Sie denn gemerkt, dass es mehr als nur ein Zeitvertreib, mehr als nur ein Hobby?
Eigentlich, als ich mich für die ersten Spiele qualifiziert habe. Ich habe zwar gedacht, ich bin jetzt auf dem Höhepunkt angekommen. Das war es jetzt so, was man sich wünscht, habe ich erlebt. Aber ich habe dann natürlich direkt in Los Angeles erst wirklich daran schnuppern können, was daraus werden kann. Ja, und habe gesehen oder gemerkt, dass was für Chancen, Möglichkeiten ich noch habe. Und weil ich natürlich Ulrike da schon näher kennengelernt habe. Und dann ist das ja immer so, dass man sich Dinge mehr zutraut, wenn man auch jemanden kennt, der das schon mal gemacht hat. Ja? Und die Stimmung, die Atmosphäre, die hat mich total gepusht. Und da war für mich bei der Abschiedsfeier klar, bei den nächsten Spielen in Seoul, da wollte ich auf jeden Fall dabei sein.
Sie hören Bayern 2, hier ist 1:1, eins für einen Moderator, eins für einen Gast, und in diesem Fall sind das Achim Bogdan und Heike Henkel, ehemalige Hochspringerin, die uns aus dem WDR-Studio aus Köln zugeschaltet ist. Ja, Frau Henkel, Sie haben gerade schon erwähnt, Ihre ersten Olympischen Spiele 1984 mit 20, Sie sind als deutsche Meisterin hingefahren nach Los Angeles. Was war das für eine Erfahrung? Das Amerika, USA war damals ja ein bisschen so das gelobte Land, Popkultur war ganz groß, Prince, Michael Jackson, Bruce Springsteen und so weiter, Madonna. Wie hat sich das angefühlt, da hinzufahren als junge Frau?
Ja, einfach toll. Also ich war total begeistert, als man mir sagte, ich bin nominiert und ich darf mitfahren. Und so das erste Mal so über den großen Teich und also so richtig da zu sein über mehrere Wochen und halt auch mal andere Sportler kennenzulernen, andere Sportarten. Das war einfach toll. Also es war ja, Amerika war einfach bei vielen ein Traum, da mal hinzukommen. Und ich konnte das so einfach, ohne irgendwas bezahlen zu müssen oder planen zu müssen. Ich durfte da mit und das war schon ein ganz toller Moment. Und weil Sie sagten, Prince, ich kann mich noch erinnern, den habe ich auf den Ohren gehabt, als wir da vom Bus, vom Flughafen im Bus zu unserer Trainingsanlage gefahren sind. Und da kommt sofort, wenn ich das Lied höre, bin ich sofort in Los Angeles. Also es war schon toll, auch was man da gesehen, erlebt hat vor Ort. Und ich glaube, auch positiv prägend für meine spätere sportliche Entwicklung.
Es hat ja noch ein bisschen gedauert. Dann kamen die Spiele von Seoul 1988 und da hat es gar nicht hingehauen bei Ihnen.
Genau. Hab die Qualifikation nicht überstanden und das Finale fand ohne mich statt. Und das war natürlich eine riesengroße Enttäuschung und ja, großes Desaster, die größte Niederlage, die ich bis dahin erlebt hatte.
Auch mit dem Wissen, wir haben es vorher besprochen, dass es dann wieder 4 Jahre dauern wird, bis man sich rehabilitieren kann, wenn man so will, oder überhaupt mal wieder in diese Nähe der Medaillenränge kommen kann. Also Sie haben schon auch warten müssen, bis es dann wirklich so gezündet hat.
Ja, das zeigt halt auch, dass man auch etwas tun muss, dass man daran arbeiten muss und dass es seine Zeit braucht. Und deshalb habe ich einfach nochmal 4 Jahre gebraucht. Ich war noch nicht so weit. Ich war ja noch nicht so richtig in der Spitze etabliert. Das hatte ich mir aber dann für die nächsten Jahre vorgenommen.
Tja, und dann folgte die EM 1990, die WM 91, dann Olympia 92, alles von Ihnen gewonnen. Erzählen Sie uns mal von der Heike Henkel von damals.
Ja, und das war so die Zeit, da habe ich dann meinen ersten Mann kennengelernt, den Schwimmer Rainer Henkel. Und wir haben die Zeit eigentlich gemeinsam verbracht, das war ideal. Er war schon in der Spitze und wusste, was man so sportlich oder mental auch machen kann, beziehungsweise hat mich automatisch darin bestärkt, dass ich das auch kann. Ja, wenn man einen Partner hat, der irgendwie schon erfolgreich war, dann denkt man auch irgendwann, wenn der das kann, kann ich das schon lange. Und hat mich immer unterstützt. Und ja, das war einfach eine tolle Zeit. Ich bin dann tatsächlich kurz nach unserem Kennenlernen die 2 Meter gesprungen. Und das hat mir nochmal Auftrieb gegeben. Musste das natürlich auch noch mal ein paar Mal bestätigen, weil ich hatte ja mehr vor. Und also als ich die 2 Meter gesprungen bin, wollte ich natürlich auch wissen, wie viele Zentimeter gehen noch oben drauf. Und dafür habe ich dann auch trainiert und habe das dann auch geschafft. Also dann kamen so die ersten Erfolge, also mit der Europameisterschaft, das war schon mal super top. Und zur WM 91 war ich richtig gut drauf. Das war ein richtig tolles Jahr. Da bin ich das erste und einzige Mal auch im Training vorher über 2 Meter gesprungen. Das war mir bis dahin noch nie gelungen und da hatte es auch noch nie ausprobiert. Ja, und die Krönung waren natürlich dann die Olympischen Spiele und da ist viel passiert. Ich war plötzlich gefragt in Presse und bei Firmen und das war schon ein tolles Gefühl, diese Aufmerksamkeit zu bekommen, obwohl ich nicht der Mensch war, der jetzt das brauchte wie der italienische Hochspringer. Aber es ist natürlich schön, wenn man diese Aufmerksamkeit bekommt und das waren schon tolle Momente mit Werbefilmen und Fotoaufnahmen, auch Modefotoaufnahmen mit Naomi Campbell und all solche Dinge. Das waren tolle Erfahrungen, tolle Erlebnisse.
Bambi haben Sie gewonnen, einen Bravo Otto und so genau. Weiter. Es waren auch die Jahre nach dem Mauerfall, das heißt die DDR-Sportler kamen dazu. Es waren auch die Jahre, in denen intensiv über Doping diskutiert wurde. Und Sie haben sich da auch sehr exponiert und sehr deutlich ausgesprochen, wofür Sie stehen. Sie haben Verträge nur unterzeichnet mit der sozusagen Klausel, dass Sie auf gar keinen Fall dopen werden und so weiter. Erzählen Sie uns mal von dieser Debatte, die ja wirklich Sie auch ganz schön in den Mittelpunkt gerückt hat. Sie haben auch polarisiert damals.
Ja, also ich bin eigentlich nicht absichtlich da rein, aber ich wurde natürlich immer gefragt als erfolgreiche Athletin, wie sehen Sie das? Und es hat mich schon genervt, ja, also was dann da rausgekommen ist, dass systematisch gedopt wurde. Aber eigentlich hat mich das schon immer angespornt, weil es gab, diese Athletinnen gab schon immer im Hochsprung, die dann plötzlich verschwunden waren, weil sie gesperrt waren. Aber das kam jetzt wirklich natürlich viel, viel näher und wir haben dafür gesorgt, dass ja Hochsprungwettbewerbe, dass auf jeden Fall Dopingkontrollen stattfinden und bedeutet einerseits natürlich Fairness, wenn man ohne Doping Sport treibt, aber andererseits natürlich bedeutet es auch körperliche Schädigung, wenn man Medikamente zu sich nimmt und nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, irgendwann mal auf dem Treppchen zu stehen. Also das passt nicht zu meinen Werten. Ich wollte immer in den Spiegel schauen und jemanden sehen, der es aus eigenen Kräften geschafft hat und nicht mit irgendwelchen Pharmamitteln.
Aber Sie sind angefeindet worden. Sie haben sogar Drohungen bekommen. Warum?
Ja, damals gab es dann ja im Osten schon auch so diese Boulevardblätter und ja, Katrin Krabbe war ja damals Thema. Die wurde ja erwischt und dann.
Also 100 Meter, 200 Meter, genau. Sprinterin, Weltsportlerin des Jahres damals sogar.
Genau, da gab es ja immer Diskussionen, da wurde ich natürlich auch zu befragt. Also da habe ich mich eigentlich immer vorsichtig ausgedrückt. Ich weiß aber natürlich nicht, was da geschrieben wurde. Also ich habe mich eigentlich nur an diese Fakten gehalten und also wenn es ging, eigentlich auch gar nicht dazu geäußert, weil manchmal konnte man das ja auch gar nicht, weil es da noch keine Beweise gab. Ja, aber wie gesagt, es wurden wohl auch mir Sachen im Mund gelegt, die einfach nicht stimmten. Und so bekam ich dann, ja, damals gab es ja noch kein Internet, da gab es dann Briefchen und dann gab es dann böse Briefe. Ja, man würde mir die Knochen brechen, wenn ich endlich aufhören würde und so weiter und so fort. Aber die gibt es ja immer, diese Menschen, leider.
Es gab mal eine Untersuchung und da kam dabei raus, dass Sportler, Spitzensportler, teilweise dazu bereit wären, auf 10 Jahre ihrer Lebenszeit zu verzichten, wenn sie eine olympische Goldmedaille gewinnen würden. Das lässt ja auch tief blicken, wie weit Menschen unter Umständen auch bereit sind zu gehen.
Ja, ich finde es traurig. Also ich habe nie so gedacht, dass das jetzt in meinem Leben so wichtig ist. Es ist wichtig und es war schön, aber also die wenigsten haben ja wirklich was davon. Also natürlich ist das irgendwie ein ideeller Wert, aber ich weiß nicht, was sie für Vorstellungen haben, was das noch passiert, also mit einem macht oder ob die Geld verdienen damit. Das würde mich schon mal interessieren, warum die so denken. Also mir war auch in der Jugend schon ein Rätsel, warum so viele, die sich verletzt haben, dann weitergemacht haben und sich wieder verletzt haben und von einem Arzt zum anderen gelaufen sind, also wirklich als sie jung waren, habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, das ist nun wirklich nicht wert, den Körper so zu schinden, nur um irgendwann mal auf dem Treppchen zu stehen. Also ich bin schon echt stolz darauf, dass ich so keine Spätschäden habe. Wir haben auch früh darauf geachtet, ja, Ganzkörpertraining zu machen. Also wirklich darauf zu achten, dass die Belastung nicht zu groß wird.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Heike Henkel, Vorstandsmitglied der Deutschen Osteopathie-Stiftung.
Ja, erzählen Sie uns mal von Ihrem ehrenamtlichen Engagement. Ist ja nicht das Einzige, was Sie machen.
Genau, ein wichtiges Thema für mich ist die Osteopathie, weil ich selber sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe. Also es ist ja kein Hokuspokus, sondern es ist ja eine fundierte Wissenschaft und auch Ausbildung. Nur ist die Sache aber so, es gibt kein Berufsgesetz, was diesen Beruf schützt, also die praktisch diese 5- bis 6-jährige Ausbildung machen. Und jeder kann sich Osteopath nennen oder Osteopathie anbieten. Also auch die Nachbarin von nebenan, obwohl sie vielleicht überhaupt keine Erfahrung hat. Also da kann man leicht mal an Scharlatane geraten und das schadet nicht nur dem osteopathischen Ansehen, sondern natürlich auch dem Patienten. Und ich bin Botschafterin dafür, eben dieses Gesetz durchzubringen, dass es ein Berufsgesetz gibt, dass man sich Osteopathen nennen darf, aber auch nur der, der eben diese fundierte Ausbildung hat.
Also Osteopathie, können Sie uns auch noch mal kurz erklären?
Ja, es ist schwierig zu erklären. Also es ist tatsächlich zu meiner aktiven Zeit hatte ich das erste Mal Kontakt und ich muss sagen, ich hatte auch gedacht, ist das jetzt Hokuspokus? Aber es hat viel damit zu tun, mit Spüren, Ertasten. Aber natürlich muss man von der Anatomie auch Verständnis haben. Und so ein Osteopath sagt einem meistens am Anfang, wo die Probleme liegen. Und ist einfach ganzheitlicher im Vergleich zu der normalen Medizin, wo man den Schmerz, also den Punkt direkt behandelt. Manchmal entsteht aber dieser Schmerz oder eigentlich in den meisten Fällen durch irgendwelche anderen Dinge. Das heißt eine Schiefstellung vom Rücken oder es können manchmal auch irgendwelche Gedärme eingeklemmt sein oder Faszien. Also es ist wirklich sehr umfangreich. Der Osteopath guckt sich den ganzen Körper an, wie er funktioniert und wo es Funktionsstörungen gibt. Und so mancher hat mit Physiotherapie lange gemacht hat oder auch andere Therapieformen mit Medikamenten und nicht weitergekommen ist, dann beim Osteopathen letztendlich Hilfe gefunden hat. Also das heißt nicht, dass es in jedem Bereich hilft, aber schon in manchen Bereichen, wo ich sage, gerade jahrelange Rückenschmerzen oder so, kann ich dann schon herausfinden, wo sind da die Schwachpunkte im Körper, weil der Osteopath das einfach erspürt. Das klingt natürlich ein bisschen spooky, ist es aber nicht. Also wenn man den Müller-Wohlfahrt zuhört, der arbeitet da eigentlich immer genauso. Ich glaube, mit viel Erfahrung und viel Kenntnis über den Körper kann man auf diese Weise Dinge erkennen, die man vielleicht auch im MRT nicht sieht oder im CT.
Nun haben Sie als Olympiasiegerin und sehr erfolgreiche Sportlerin auch viele Lichtmomente dieses Lebens erlebt. Sie waren viel im Scheinwerferlicht. Sie haben aber auch erlebt, wie es ist, wenn sich die Öffentlichkeit gegen einen stellt. Ihre Ehe ist damals auseinandergegangen mit Rainer Henkel. Sie sind inzwischen schon lange mit Paul Meyer verheiratet, dem auch ehemaligen Sportler, 10-Kämpfer. Erzählen Sie mal, was Sie da erlebt haben.
Ja, also ich habe mich ja dann wenig mit beschäftigt. Natürlich wurde man dann erstmal per Paparazzi abgeknipst, als das rauskam. Aber dann wurden wir direkt angerufen, konnten also direkt an die Presse gehen, das veröffentlichen, dass es so ist. Ja, man hat nicht immer die Möglichkeit, selber die Entscheidung, den richtigen Zeitpunkt zu wählen, wo man es öffentlich macht, weil immer irgendwie jemand hinter der nächsten Ecke steht und was entdeckt und weiß und weitererzählt. Ja, dann hieß es natürlich, weil ich aus dem Haus zu Hause ausgezogen bin, ich bin eine Rabenmutter und all sowas.
Zwei Jungs zu dem Zeitpunkt.
Genau, aber ich habe das nicht an mich rangelassen und wir haben von Anfang an immer den Kontakt gehalten. Das war nicht immer leicht und mit Sicherheit die ersten Jahre auch eher schwieriger. Aber uns war wichtig, oder mir war es auch wichtig, weil die Jungs eine sehr enge Beziehung zu ihrem Vater hatten, dass ich die natürlich da nicht rausreiße. Also totaler Unsinn. Und ich war ja nicht weg. Ich war ja immer für sie da. Und wir hatten dann die Regelung, dass wir die Wochen immer wechselten. Also eine Woche da, eine Woche da. Und wir haben auch nicht weit auseinander gewohnt. Also es war klar, dass wir jetzt nicht in eine andere Stadt ziehen oder sowas, weil wir wollten, dass das immer noch als sozusagen Familie funktioniert, erweiterte Familie. Und mittlerweile ist das so super entspannt und die Kinder sind auch froh darüber, dass wir es so gemacht haben. Und also ich muss sagen, das Da sind wir auch stolz drauf, dass wir das so gut hingekriegt haben.
Inzwischen sind Sie Vortragskünstlerin, Keynote-Speakerin. Das heißt, Sie halten Vorträge, wo es vermutlich auch um Niederlagen, um Siege geht, um Ehrgeiz, um Ziele. Was ist Ihre Botschaft, wenn Sie vor Menschen treten?
Ja, gibt es natürlich viele Botschaften. Aber das Erste ist eigentlich immer, dass man Freude daran haben sollte, was man macht. Also natürlich macht nicht immer alles Spaß, ja. Auch der Sport macht nicht immer Spaß. Es gab Übungen, die mir gar keinen Spaß gemacht. Also Laufen fand ich immer ganz furchtbar. Aber es muss immer etwas geben, was immer den Reiz ausmacht, genau das weiterzumachen und mir Freude bereiten. Also wenn ich keine Freude mehr daran habe, dann, also Sport sollte ich vielleicht tatsächlich darüber nachdenken, diesen Sport nicht mehr zu machen oder im Job einen anderen Job suchen oder zumindest mich mitteilen, warum es mir keinen Spaß macht. Also sich darüber Gedanken zu machen, im Allgemeinen, was will ich eigentlich auch im Leben? Also das ist ja schon mal eine wichtige Frage. Ich habe mir die eigentlich schon in der Kindheit gestellt. Viele haben die Gelegenheit nicht gehabt oder haben es einfach nicht getan. Wie soll mein Leben aussehen? Und ich glaube, es sollte nicht aus Arbeit bestehen. Wie sagt man so schön, man sollte nicht leben, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben. Also man sollte natürlich etwas davon haben, von der Familie, von dem Leben. Man muss sich doch wohlfühlen in dem, was man tut. Und das hat nichts damit zu tun, ob man viel Geld verdient oder wenig. Also natürlich, also dann wären wir beim Thema Armut. Da ist es natürlich etwas schwieriger. Aber ich muss jetzt nicht eine Million verdienen, um glücklich zu sein, sondern einfach Dinge zu tun, die mir Freude machen. Und dazu brauche ich nicht immer Geld. Das macht es natürlich einfacher. Aber das sollte meiner Meinung nach schon die Einstellung sein. Erstens Freude an dem, was man tut. Und dann kommt vielleicht die finanzielle Sicherheit. Ja, heute ist es schwieriger geworden tatsächlich, weil immer mehr Arbeit auf wenige Leute verteilt wird. Da ist tatsächlich der Einzelne gefragt, zu reflektieren, also selber sich zu hinterfragen, belastet mich das jetzt so sehr, dass ich damit nicht klarkomme oder was kann ich tun, um mit so einer Situation klarzukommen? Vor solchen Menschen stehe ich ja häufig, die einfach überlastet sind, das leider manchmal viel zu spät bemerken. Deshalb weise ich immer darauf hin, wirklich sensibel mit sich selber umzugehen und sich um sich selber zu kümmern und nicht nur immer um die anderen.
Letzte Frage, was kann man vom Hochsprung fürs Leben lernen?
Ja, dass man Dinge schaffen kann, die man sich erstmal nicht vorstellen kann. Also über die eigene Körpergröße zu springen, ist ja schon unvorstellbar. Aber dass man Höhen schafft, die wirklich, ja, ich meine, die Schwerkraft zieht einen runter, aber dass man tatsächlich nach oben springen kann und dann über so eine Latte sich schwingen kann und Höhen erreichen kann, die ja unglaublich sind. Ja, dass es Dinge gibt einfach im Leben, die man sich erstmal nicht vorstellen kann. Aber wenn man beginnt, ja, in Bildern sich das mal tatsächlich näher zu holen, die Vorstellung zu haben, das könnte mir vielleicht doch gelingen, das mitzunehmen. Also wirklich Ziele, die sollten natürlich realistisch sein, aber die einen vielleicht erstmal unerreichbar erscheinen, anzufangen, sich das vorzustellen, wie der Weg dahin ist, wie es sein wird, wenn ich es erreicht habe. Und sich ja immer wieder damit auseinandersetzen, bis man so die Angst verloren hat, die Hemmung, das wirklich anzugehen. Und dazu gehört natürlich auch Mut, ne? Also immer wieder Dinge auch auszuprobieren, die neu sind, die schwierig sind, was Veränderung bedeutet. Das sind alles Dinge, die man, wofür man auch offen sein sollte.
Wo liegt die Hürde gerade bei den Männern bei?
Immer noch bei 2,45 Meter, soweit ich weiß. Also es gab einen, den Springer, der es auch drauf gehabt hätte, der hat sich dann aber verletzt. Also, aber da bin ich tatsächlich jetzt nicht so informiert. Ich hoffe, ich liege da nicht falsch. Also es war noch der Javier Sotomayor, der Kubaner, der das damals gesprungen ist. Ich glaube, das ist noch nicht geschlagen worden. Der ist vielleicht eingestellt worden, aber
seit 30 Jahren. Die Hürden liegen hoch, aber man darf den Mut nicht verlieren. Ich sage an der Stelle vielen herzlichen Dank an unseren Gast, an Heike Henkel, Olympiasiegerin und Weltmeisterin in den 90er Jahren im Hochsprung, und alles Gute zum 60. vor 2 Monaten.
Ja, danke schön.
Dankeschön.
Tschüss.
Ihr Buch Absprung im richtigen Moment ist im Siebost Verlag erschienen, und nachhören kann man diese Sendung im Netz März in der ARD Audiothek. Da gibt es auch jede Menge anderer Podcasts des BR und Hinweis auf das Podcast-Festival von 15. bis 19. Oktober in Nürnberg. Alle Infos dazu im Netz. Alles Gute, Ihr Achim Bogdan.